Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast im Projekt Koloniale Spuren. Heute haben wir einen Gast, Susanne Kuss, Historikerin und Privatdozentin. Frau Kuss hielt einen Vortrag über den Herero- und Nama-Krieg in der deutschen Kolonie Südwestafrika mit speziellem Hinblick auf eventuelle Verbindungen zur späteren Politik des Nationalsozialismus. Wir haben bereits bei früheren Veranstaltungen unseres Projekts das Thema vermeintlichen oder tatsächlichen Kontinuitäten zwischen Kolonialrassismus des Kaiserreichs und der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik berührt. Das war ja auch ein Hauptthema Ihres Vortrags. Und jetzt mal bewusst überspitzt gefragt, war der Genozid an den Herero und Nama ein Vorläufer des Holocaust?
Das ist schwer so zu beantworten. Zeitlich war es natürlich auf jeden Fall ein Vorläufer, weil er ja 40 Jahre zuvor stattgefunden hat. Und tatsächlich gibt es auch einige Linien, die man ziehen kann und ziehen muss. So zum Beispiel das des Aufbaus eines Raumes und der Gestaltung eines Raumes nach der Eroberung und eine Gestaltung, die nach rassistischen Prinzipien erfolgt. Das ist ganz sicher ein Zusammenhang, der besteht. Auf der anderen Seite ist es schwer, in Bezug auf die Kriegsgewalt eine direkte Linie zu ziehen. Zum einen ist das personell kaum möglich, weil eben 40 Jahre dazwischen lagen, auch die Erfahrung des Ersten Weltkrieges und viele Soldaten, die in den Kolonialkriegen tätig waren, dann nicht mehr im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden sind. Das heißt, personelle Kontinuitäten gibt es eher nicht. Dann ist es auch schwierig, beide Kriege miteinander zu vergleichen, weil zur Zeit des Nationalsozialismus immer differenziert worden muss zwischen der Ermordung der Juden einerseits und dem Vernichtungskrieg 1941 andererseits. Auch wenn es natürlich Verbindungen zwischen Ermordung der Juden und dem Vernichtungskrieg gab, konzeptionell, planerisch, natürlich auch ideologisch, dennoch gab es mit den Konzentrationslagern immer noch eigene Stätten oder Institutionen, in denen die Juden ermordet worden sind. Und deshalb ist es schwierig, den Vernichtungskrieg von 1941 als koloniale Tat zu bezeichnen.
Ja, vielen Dank. Die nächste Frage hat sich fast schon halb erübrigt, denn ich frage jetzt etwas, was Sie eben gerade schon beantwortet haben eigentlich, nämlich die Frage nach personellen Kontinuitäten. Also Sie haben ja bereits erwähnt, bei den Kämpfenden kann das eigentlich schon wegen des großen zeitlichen Abstands von 40 Jahren nicht der Fall sein. Aber gibt es vielleicht auf der Planungsebene, also in der Bürokratie, gibt es da Kontinuitäten zwischen Leuten, die zum Beispiel nationalsozialistische Projekte wie diesen Generalplan Ost entwickelt haben und Personen, die zu einer früheren Zeit zum Beispiel mal in diesem 1907 geschaffenen Reichskolonialamt tätig waren?
Es ist eine lange Zeit, vom Genozid in Namibia bis zu dem Vernichtungskrieg in der Sowjetunion 1941. Und dazwischen liegt der Erste Weltkrieg mit Ober-Ost. Auch das ein Projekt, vor allem vorangetrieben von Ludendorff, um den Osten zu kolonisieren, und zwar durch einen Militärstaat. Und in der Tat gibt es da personelle, also nicht Kontinuitäten, aber einige Personen, die in den Kolonien tätig waren und die dann in Oberost hervorgetreten sind. Zum Vernichtungskrieg, auch auf bürokratischer Ebene, speziell auch zum Generalplan Ost, meines Wissens nach gibt es keine solcher personellen Kontinuitäten, aber es gibt etwas anderes, was in der Diskussion nicht häufig benannt wird. Und zwar, nachdem die Gebiete im globalen Osten erobert worden waren, wurden ja Volksdeutsche dort angesiedelt und die einheimische Bevölkerung, also Polen und Russen Und natürlich auch Juden mussten ihre Häuser verlassen. Und es kamen ganz viele Lehrerinnen aus dem Reichsgebiet, die dort die Kinder der neuen Siedlerinnen erziehen sollten. Und diese Lehrerinnen waren oft an den ehemaligen Kolonialschulen ausgebildet worden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, was eben auch zeigt, dass man da überhaupt keine großen Veränderungen im Lehrangebot vornehmen musste, sondern dass einfach Menschen gesucht wurden, die dann in den neuen Siedlungsgebieten entsprechendes Wissen weitergeben konnten. Das sehe ich auf jeden Fall auch als eine Kontinuität an.
Würden Sie sagen, dass die Kolonialkriege, also der, zum Beispiel der Boxeraufstand in China, der Reonama-Krieg in Deutsch-West oder der Maji-Maji-Aufstand in Ostafrika, die politische Kultur des Kaiserreichs in irgendeiner Weise verändert hat oder zumindest die Militärkultur, in dem Sinne, dass es eine größere Akzeptanz für eine Entgrenzung der Gewalt bis hin zu genozidalen Strategien beim Militär gab?
Die Kolonialkriege haben die militärische Kultur des Kaiserreichs auf jeden Fall verändert, weil es ja auf einmal unzählige Veteranenvereine gab. Da haben sich dann die Soldaten, die in China oder auf dem afrikanischen Kontinent waren, getroffen und eingesetzt für ihre Erinnerungsformen. Und natürlich waren das sehr gewalttätige Erinnerungen, wenn auch bestimmte Themen einfach ausgeklammert wurden. Das heißt, die Erinnerung lief damals nach bestimmten Regeln ab und diese Regeln wurden auch eingehalten. Allerdings gibt es einen Diskurs über den Begriff der Vernichtung, ob damit tatsächlich das Auslöschen einer ganzen Gruppe gemeint war oder aber nur das Erringen des militärischen Sieges. Und das weist schon darauf hin, dass den damaligen soldatischen Akteuren durchaus bewusst war, dass man ihre Handlungen in den Kolonien, in den Kolonialkriegen auch kritisch betrachten kann. Die Erfahrungen liefen allerdings, soweit ich das sehe, nicht in den originär militärischen Bereich ein. Das heißt, in den Gremien, die dann über Kriege reflektierten, Strategien, Taktiken festgelegt haben. Und das hing damit zusammen, dass der Kolonialkrieg aus streng preußisch-militärischer Sicht ein Krieg war, der so niemals auf dem europäischen Kontinent geführt werden sollte, obwohl das nicht stimmt. Es gab ja auch Guerilla-Kriegsformen schon lange in den Kriegen des 19. Jahrhunderts, aber deshalb wurden die Erfahrungen da nicht aufgegriffen.
Gibt es Parallelen oder Unterschiede zwischen dem Vorgehen der deutschen Schutztruppen im Hereokrieg und dem Vorgehen anderer Kolonialmächte bei Aufständen in den Kolonien, zum Beispiel der Briten in Indien?
Die Kolonialmächte haben sich ganz genau beobachtet und es gibt natürlich auch gegenseitige Berichte in Zeitungen, also militärischen Zeitungen, aber auch in der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Generalstabs. Soweit ich das sehen kann, spielt Indien keine Rolle, aber natürlich der südafrikanische Krieg, den die Briten gegen die Buren geführt haben. Und da gibt es auch Elemente, die dann im Krieg in Namibia auftauchen, allerdings nur sporadisch und punktuell. Es gab also keinen regelmäßigen Austausch. Das lässt sich auch am Beispiel des Boxerkrieges ganz klar nachweisen, weil es da immer Berichte der verschiedenen Kolonial- und Imperialmächte über die militärischen Einheiten gegeben hat. Aber Lernprozesse nachzuweisen ist schwierig. Also es ist davon auszugehen, ja, es hat sie gegeben, aber sie liegen nicht ganz offensichtlich auf der Hand.
Ja, danke. In der letzten Frage schlagen wir noch mal etwas den Bogen zur Gegenwart. Wir hatten hier im Rahmen unseres Projekts auch den in Deutschland lebenden Hereau-Aktivisten Israel Kordatike bei uns zu Gast und haben mit ihm darüber gesprochen, dass trotz der Tatsache, dass der Hereau-Nama-Krieg mittlerweile von der Bundesregierung als Genozid anerkannt wurde, die Frage der einer Entschädigung immer noch nicht in irgendeiner Weise befriedigend geregelt worden ist. Sehen Sie da Chancen, dass es da zu einer Regelung kommen kann?
Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass es zu einer Regelung kommt, damit man endlich Herero, Nama und Deutsche gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen können. Aber ohne eine politische Lösung ist es in der Tat nur sehr schwer möglich.
Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch und auch für den tollen Vortrag. Vielen Dank.